So, ihr lieben Geschwister in Jettingen, ich freue mich hier zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, da haben wir es. Da haben wir es. Wir kommen von Ostern her. Auferstehung, Kreuz, oder andersrum, zunächst mal Kreuz, Auferstehung. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei. Nur die Frage ist, wie geht das? Was bedeutet das? Und wo ist der Zusammenhang? Und heute wollen wir mal ein wenig in die Tiefe gehen. Ich vermute mal, dieses Wort aus dem Johannesevangelium kennen die meisten von uns, haben wir vielleicht auch schon Predigten drüber gehört, haben wir vielleicht auch schon sehr, sehr oft gelesen, vielleicht auch schon Bibelarbeiten drüber gehört oder selber gemacht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Jetzt habe ich mal eine kleine technische Frage. Also dieser kleine Bildschirm, soll der die Folien zeigen? Das tut er bedauerlicherweise nicht. Wollte ich nur ganz kurz feedbacken. Aber ist nicht so schlimm, dann drehe ich mich halt eben gelegentlich etwas um. Ist ja nicht, mach nix. Die Ich-Bin-Worte Jesu, da gibt es ja einige, insgesamt 7 Stück an der Zahl. Die Ich-Bin-Worte Jesu weisen allesamt auf Gott selber. Jetzt erstmal die Technik. Dankeschön. Das ist ja super. Wenn man die Technik schon hat, ne, dann ist es auch schön, wenn man sie dann auch nutzen kann entsprechend. Also, die Ich-Bin-Worte Jesu zeigen, wer Jesus ist und weisen allesamt auf Gott. Ich möchte heute mal einen Zusammenhang herstellen zum Alten Testament. Was man wissen muss, und was vielleicht auch etlichen unter uns klar ist, dass das Neue Testament im Prinzip ein Kommentar zum Alten Testament ist. Manche denken ja, das Alte, jetzt ist das Neue Testament da, das Alte spielt keine Rolle mehr oder nicht mehr so die Rolle, außer die Psalmen vielleicht, die fettgedruckten Verse, die man so zur Erbauung haben könnte und so weiter und so fort. Vielleicht auch noch ein paar Beispielgeschichten mit David, mit Abraham, Sintflut, Noah und all diese Dinge. Aber ansonsten schwierig. Jetzt haben wir das Neue Testament oder eben diese Missverständnisse. Im Alten Testament, oh, da ist Gesetz und so und da wird man gerecht durch das Gesetz. Aber jetzt im Neuen Testament ist Jesus da und alles ist irgendwie viel besser und alles ist irgendwie neu. Und also diese Sichtweise begegnet mir oft. Ich halte die für grundsätzlich falsch. Wir können das Alte Testament beziehungsweise das Neue Testament nicht verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht mit einbeziehen. Das ist wie wenn du einen Kommentar liest zu irgendetwas, aber gar nicht weißt, worauf der sich eigentlich bezieht. So ungefähr ist das. Und so ist das auch bei den Ich-Bin-Worten. Die haben wirklich zutiefst zu tun mit dem, wie sich Gott präsentiert im Alten Testament. Ein weiteres Missverständnis. Manche denken, dieses Wort hier aus dem Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 6, dieses Wort gilt nur für den Anfang des Glaubens, also wenn man zum Glauben kommt. Also sozusagen jemand ist nicht im Glauben, kennt Jesus nicht. Und dann heißt es, jawohl, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Also, dass man sozusagen zu Gott kommen kann durch Jesus am Anfang, bei der Bekehrung. Fakt ist aber, dass das immer gilt. Für jeden. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, hier haben wir nochmal den Vers, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Also in Johannes 14 geht es eben darum, wer Jesus ist, die ihm die Gottheit Jesu, das Gottsein Jesu und hier eben halt dieser Vers. So, und da gehen wir jetzt mal miteinander rein. Alle Ich Bin Worte Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot, ich bin die Tür und so weiter. Alle Ich Bin Worte Jesu beziehen sich auf eine ganz bestimmte Situation im Alten Testament, wo Gott sich offenbart und wo Gott sagt, das soll der Ort sein, an dem ihr mir begegnen könnt. Luther übersetzt das die Stiftshütte, aber sie heißt auch Zelt im Hebräischen, Zelt der Begegnung tatsächlich, weil diese Stiftshütte, der Vorläufer des Tempels, ist der Ort, wo Gott gesagt hat, hier sollt ihr mir begegnen, hier will ich euch begegnen. Hier findet sozusagen Gottes Begegnung statt. Wobei natürlich allen klar war, auch bereits im Alten Testament, dass Gott nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. Das ist ja völlig klar. Gott wohnt nicht in irgendwelchen Häusern, nicht in irgendwelchen Gemäuern oder Zelten oder sonst irgendwas. Aber hier hat Gott dem Volk Israel während der Wüstenwanderung gesagt, baut mir dieses Zeltheiligtum. Und wie das aufgebaut ist, schauen wir auch mal gleich ein wenig rein. Baut dieses Zeltheiligtum als einen Ort, wo ich mich offenbare, wo meine Gegenwart unter euch sich in besonderer Weise manifestieren soll. Und das ist hochinteressant. Alle Ich-Bin-Worte Jesu beziehen sich auf irgendeinen Bestandteil dieser Stiftshütte. Und das zeigt schon, wer Jesus ist. Das weist schon einen Weg darauf für Jesus. Ich allein schon die Ich-Bin-Worte, dass Jesus sagt, ich bin. Das ist dieselbe Formel, also jetzt nicht im Sinne einer Formel, sondern das sind dieselben Worte, die Gott benutzt, als er auf dem Sinai zu Mose sagt, auf die Frage hin, was soll ich denn sagen, wer mich zu euch gesandt hat? Also brennender Dornbusch, 10 Gebote und so. Da fragt Mose nämlich, wenn ich jetzt zum Volk Israel gehe, was soll ich denn sagen, wer hat mich denn gesandt? Und da steht im Griechischen genau die gleiche Wendung, ich bin. Also im Griechischen ego eimi. Das wussten die Pharisäer natürlich, selbstverständlich, weil die griechische Übersetzung des Alten Testaments war zur Zeit Jesu die gängige Ausgabe. Man würde ja denken, das Hebräische, das in gewisser Weise auch. Aber in der Breite war das die griechische Übersetzung. Und diese Redewendung, dieses ich bin, dieses ego eimi sagt Gott selbst zu Mose, nachdem er ihn gefragt hat, was soll ich sagen, wer hat mich gesendet? Das ist der Grund, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten so stark gegen Jesus waren. Dass Jesus gekreuzigt wurde, dass sich die Feindschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten auf ihn gezogen hat oder auf ihn gelenkt hat, war, dass er gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist ein Anstoß für die. Kann ich mir vorstellen. Das ist Gotteslästerung. In den Augen und Ohren der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber nur dann, wenn es nicht stimmt. Wenn das stimmt, und das stimmt ja, Jesus hat es ja erwiesen, dann irren die Pharisäer und Schriftgelehrten gewaltig. Und viele, auch unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, haben das wirklich erkannt. Also es ist jetzt keinesfalls so, dass alle Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus gewesen wären. Das denkt man manchmal. So die Pharisäer und Schriftgelehrten sind irgendwie gegen Jesus. Das stimmt nicht. Es gab eine ganze Reihe, auch mächtiger, die gegen Jesus waren. Aber viele auch nicht. Und ein ganz bekannter von denen ist Nikodemus, der zur Nacht zu Jesus kam. Der war auch einer von den Oberen. Der war auch Schriftgelehrter. Und auch Josef von Arimathia, der praktisch sein eigenes Grab sozusagen zum Begräbnis für Jesus zur Verfügung gestellt hat, war einer von den Oberen. Also es war jetzt keinesfalls so, dass die alle gegen Jesus waren. Sondern hier hat sich halt eben, dass sich die Gegner durchgesetzt haben, am Ende des Tages Gottes Plan erfüllt. Das muss man ganz klar sagen. Aber, und das ist das Wichtige, man kannte diese Zusammenhänge. Von der Stiftshütte ist gesagt, dass sie ein Abbild geistlicher Dinge ist. Das steht im Hebräerbrief. Hebräerbrief, verstehen wir? Der Brief an die Hebräer, an die Israeliten, an die, die das Alte Testament kannten und viele kannten es auswendig. Die sogenannte Stiftshütte, also dieses Zeltheiligtum im Alten Testament, kann man übrigens nachlesen im zweiten Buch Mose ab Kapitel 25. Da wird genau beschrieben, wie das aufgebaut werden sollte und wie das auszusehen hatte. Da gab es drei Zugänge. Drei Zugänge oder man könnte auch sagen, drei Vorhänge. Der erste Vorhang, das ist praktisch dieser hier, ganz am Anfang, dass man in diesem Bereich, das ist jetzt so ein Modell, wie das mit großer Wahrscheinlichkeit ausgesehen hat. Also man hat eben von der Bibel her geguckt, was steht da, wie sollte das aufgebaut werden. Und dann gab es eben tolle, schlaue Leute, die haben das halt eben so rekonstruiert. Also so in etwa wird das ausgesehen haben. Dann kam man durch diese erste Tür hier, kam man sozusagen in den Vorhof. In diesem Vorhof gab es den Brandopferaltar und das Reinigungsbecken. Und hier wurden die Opfer, die im Alten Testament vorgeschrieben waren, hier wurden die vollzogen. Dann gab es einen zweiten Zugang, der ist hier. Das sieht man jetzt nicht, weil das geschlossen ist, aber hier sieht man diese Säulen, Zedernholz mit Gold überzogen. Da kommt man ins Heiligtum oder ins Heilige. Da stand zum Beispiel der siebenarmige Leuchter drin. Und der Tisch mit den Schaubroten und der Rauchopferaltar. Und in diesem Zelt drin gab es noch mal eine Abteilung. Das war der Vorhang zum Allerheiligsten. Später im Tempel hat man das dann eben nicht mit Stoffen gemacht, also dieses ganze Gebilde, sondern aus Stein. Und das war der Tempel in Jerusalem. Und als Jesus gestorben war, ist im Grunde genommen der Vorhang, der praktisch das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, zerrissen in zwei Stücke. Verstehen wir den Zusammenhang? Wenn man die Stiftshütte nicht kennt, dann versteht man gar nicht, was das soll, dass jetzt der Vorhang zerrissen soll. Ja, zerriss. Ja, was soll das? Was ist das Besondere, dass jetzt der Vorhang zerreißt im Tempel? Alle drei Zugänge der Stiftshütte weisen prophetisch auf Jesus, sind praktisch eine prophetische Vorschattung, wie so ein Schatten, so eine prophetische Vorschattung auf Jesus hin. So, und genau diesen Punkt greift Jesus auf, wenn er davon spricht, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Das sind nämlich diese, da spielt er an auf diese drei Zugänge oder diese drei Vorhänge in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, beziehungsweise eben in diesem Zeltheiligtum in der Wüste. Jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer und schauen uns das mal etwas näher an. Zunächst mal der Zugang zum Vorhof. Das ist sozusagen der Weg. Grundsätzlich, wenn man von außen kommt, der Weg zu Gott beim ersten Mal, wenn ich Jesus noch nicht kenne, ja, ich höre das Wort und ich komme zu Gott. Jesus spricht auch an, wenn er sagt, ich bin die Tür. Das knüpft an dieser Stelle auch nochmal an. Da haben wir eine Doppelung bei diesem Ich-Bin-Wort. Gemeint ist im Grunde genommen dieser Zugang hier, nicht? Der war auch schön gestaltet, bunt mit Ornamenten und so. Das konnte man weithin sehen und man kam praktisch von außen und ging dahin und kam zu Gott jetzt durch diesen ersten Zugang. Ankommen bei Gott. Zum ersten Mal, aber nicht nur am Anfang, sondern jedes Mal, wenn die Israeliten zu Gott kommen wollten, sind sie praktisch zunächst mal an diesem ersten Vorhang, an diesem ersten Zugang angekommen. Genauso ist es auch, wenn wir heute als diejenigen, die Jesus kennen, wenn wir zu Gott kommen mit einem Anliegen, dann kommen wir erstmal an im Gebet und der erste Vorhang öffnet sich gewissermaßen. Was passiert dann? Wenn wir zu Gott kommen in unserem Gebet, da hat Luther auch darauf hingewiesen, indem er davon sprach, von der sogenannten täglichen Buße, dann ist es so, dass wir erstmal zu Gott kommen, wie wir sind. Und wenn wir zu Gott kommen, kommen wir immer als Menschen, die schuldbeladen sind. Wir kommen zu Gott als Menschen, die Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Und dann kommen wir geistlich gesehen sozusagen in diesen Vorhof. Was passiert dort? Wir kommen zu Gott, und im Alten Testament war es so, dass praktisch bevor es weitergehen konnte, erstmal ein Sühneritual stattfinden musste, nämlich ein Opfer. Man ging in den Tempel, um zu opfern. So, im Neuen Testament ist es so, dass Jesus Christus genau dieses Opfer ein für alle Mal für uns geworden ist. Das ist die Osterbotschaft. Christus stirbt am Kreuz für uns, zur Reinigung, zur Vergebung unserer Sünde. Da ist genau dieser Gedanke, ich komme zu Gott, erreiche sozusagen diesen Vorhof geistlich. Ja, hier hat das Opfer stattgefunden und hier hat auch die Reinigung stattgefunden, das Reinigungsbecken. Kann man hier hinten bei dem Bild sehen, hier hinten, dieser Bereich. So ungefähr wird das ausgesehen haben. Im herodianischen Tempel, also der zur Zeit Jesu war, war das viel größer. Da war das praktisch wie so ein Schwimmbecken. Da hätte man Runden drin drehen können. So groß war das. Das wissen wir von Ausgrabungen. Also ich komme zu Gott ganz am Anfang. Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich bin geheiligt. Ich bin gereinigt, meine Sünde ist mir vergeben. Aber ich muss natürlich zu Gott kommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so heißt es, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Unsere Sünden sind grundsätzlich vergeben. Das bedeutet aber nicht, dass wir, wenn wir nicht Fehler machen, oder uns versündigen, dass wir damit jetzt nicht mehr zu Gott kommen sollten. Wir kommen natürlich als Menschen, die in Jesus Christus sind, aber trotzdem bringen wir unsere Last, unsere Schuld vor Gott im Gebet. Das ist sozusagen hier dieser erste Zugang, Ankommen bei Gott. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nur in Jesus Christus, weil er das Opfer ein für alle Mal ist. Dann der zweite Zugang, also der erste Zugang, ich bin der Weg zu Gott. Also der erste Schritt hin zu Gott geht nur durch Jesus im Neuen Testament. Dass ich überhaupt erstmal in diesen Vorhof geistlich hineinkomme, geht nur durch Jesus. Ich bin der Weg. So, jetzt der zweite Vorhang. Der zweite Vorhang. Was geschieht bei dem zweiten Vorhang? Wo kommt man hin, wenn man durch diesen zweiten Vorhang geht? Man kommt in die Gegenwart Gottes. Diesen Bereich nennt die Bibel das Heiligtum oder das Heilige. Das andere war der Vorhof, wo die grundsätzlichen Dinge passieren, wo die geistlichen grundsätzlichen Klärungen passieren, wo sich entscheidet, wo du geistlich überhaupt grundsätzlich stehst. So, aber dann geht's weiter. Dann kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt, dieser zweite Vorhang, das ist sozusagen der Bereich, den man überschreiben könnte mit Wahrheit. Also ich bin der Weg hier rein. So, und dann der zweite Vorhang durchschreiten, die Wahrheit. Warum? Warum spielt dieser zweite Zugang zur Stiftshütte, dieser zweite Vorhang an auf die Wahrheit? Das hat zu tun mit den Dingen, die da drin stehen. Denn die repräsentieren den Gedanken der Wahrheit im Lichte, in der Gegenwart Gottes. Auch das schauen wir uns mal an. Leben in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes können wir weder uns selbst noch Gott irgendetwas vormachen. In der Gegenwart Gottes im Heiligtum wird die Wahrheit immer obsiegen. Dieser Bereich ist sozusagen gekennzeichnet von der Wahrheit. Da hat Lüge keinen Platz, auch keinen Zentimeter. Das geht überhaupt gar nicht. Da haben wir einmal den sogenannten siebenarmigen Leuchter. Der siebenarmige Leuchter. Jesus spricht an einer anderen Stelle auch nochmal darauf an, in den Ich-Bin-Worten, ich bin das Licht der Welt. Der siebenarmige Leuchter, sieben Arme. Diese sieben Arme, sieben ist eine heilige Zahl, repräsentiert die Gegenwart Gottes, das Licht Gottes, die Vollkommenheit Gottes. Sieben Arme, sieben Schöpfungstage. Am siebten Tag ruht Gott. All diese Dinge, die heilige Zahl sieben. Jesus ist die Wahrheit in Person. Wenn ich angekommen bin im Heiligtum, wenn ich ankomme bei Gott, wenn ich ins Gebet gehe, dann zeigt sich die Wahrheit. Deswegen sagt Jesus auch, wir haben eben das Vaterunser gebetet, das Vaterunser ist sozusagen das Zentrum, der Mittelpunkt der Bergpredigt, steht genau in der Mitte. Das Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, das sind so. So, und das Vaterunser steht genau in der Mitte, nur darauf achten, genau in der Mitte. Und drumherum geht es ums Gebet, da sagt Jesus in diesem Zusammenhang, wenn du betest, dann geh ins Kämmerlein. Das ist interessant. Heißt, zieh dich zurück. Man kann ja auch beten in der Gemeinschaft, haben wir eben auch gemacht. Aber so diese, meine persönliche Beziehung, meine persönliche Verbindung mit Gott zeigt sich, wenn ich alleine mit Gott bin. Da ist die Wahrheit. Also wenn das jetzt alles in mir nicht so ist mit Jesus, dann wird sich das an dieser Stelle auch zeigen. Weil dann bin ich ja alleine, dann brauche ich ja niemandem irgendwie was vor, ist ja kein anderer Mensch da. Und wenn ich nicht so an Gott glaube, dann bin ich da und was ist jetzt sozusagen. Aber wenn ich halt mit Gott bin, dann stehe ich vor Gott und dann muss ich auch nichts vormachen. Dann muss ich nicht irgendwelche Reden schwingen, da muss ich nicht irgendwelche Dinge mir selbst einreden oder nicht einreden oder so. Nein, wenn ich im Gebet alleine vor Gott bin, sozusagen im geistlichen Sinne in diesem Heiligtum mich bewege, dann wird alles echt irgendwie. Gut, ich kenne Menschen, die selbst dann im Gebet sich noch irgendwie was vormachen. Es gibt ja so ein Ding, so eine ganz merkwürdige Geschichte, sich selbst einen in die Tasche lügen zur Ehre Gottes. Aber das ist, wäre keine gute Idee. Also wenn wir im Gebet sind, dann dürfen wir wirklich ehrlich werden vor Gott, mit allem. Übrigens, das sehen wir auch in den Psalmen, insbesondere bei den Psalmen, die dann auch im Zusammenhang der Wallfahrten, das heißt der Wege hin zum Tempel, zum Heiligtum, zum Gottesdienst von den Israeliten gesungen wurden. Wie ehrlich die zum Teil sind. Was heißt zum Teil? Die sind alle ehrlich. Aber was da zum Teil für Aussagen drin sind, da denkt man, boah, wie kann ich sowas jetzt beten? Ne? Herr, zerschmettere sie. Wer würde sowas beten? Ne? Aber das ist ehrlich. Da lässt jemand seinen ganzen Frust, seine ganze Emotionalität, alles das, was ihn bewegt, lässt er vor Gott raus. Und das ist diese Ehrlichkeit. Und da kann dann etwas weitergehen. Und dann können dann auch Schritte gegangen werden. Ich bin in dieser Ehrlichkeit vor dem Licht Gottes. Ich stehe im Licht Gottes. Und da geschieht Veränderung. Also das ist praktisch dieser Leuchter. Und das andere ist der Tisch mit den 12 Schaubroten. Auch der steht für die Wahrheit in der Gegenwart Gottes, für diesen Raum der Wahrheit in der Gegenwart Gottes. Die 12 Schaubrote. Wieso eigentlich 12? Naja, das hängt zusammen mit den 12 Stämmen Israels. Verstehen wir auch Brot? Und da waren übrigens nicht nur auf diesem Schaubrottisch, wenn man mal genau liest, waren da nicht nur die Schaubrote drauf, sondern auch ein Kelch mit Wein. Lest mal genau nach. Das heißt, schon der Schaubrottisch ist der Uranknüpfungspunkt dessen, was wir im Neuen Testament im Abendmahl haben. Abendmahl. Raum der Wahrheit Gottes, Raum der Ehre Gottes, Gedenken an die Versöhnung und an das Kreuz. Verstehen wir? So tief geht das alles zurück. So tief sind die geistlichen Wahrheiten hier an dieser Stelle. Und das Dritte, das ist der Räucheraltar. Räucheraltar, wieso Räucheraltar? Was wird denn da geräuchert? Lachs oder wie? Nein, natürlich nicht. Obwohl Räucherlachs natürlich lecker ist, aber das hat jetzt hier im Heiligtum nichts zu suchen natürlich. Da wird kein Lachs geräuchert oder Forellen oder so, sondern dieser Räucheraltar repräsentiert, also ich finde den Begriff Symbol fast zu schwach, ich finde den Begriff Repräsentation viel besser. Dieser Räucheraltar repräsentiert die Gebete. Dass sozusagen ständig in der Repräsentation die Gebete Gottes nach oben gehen. Was heißt nach oben? Naja, Gott ist im Himmel, du bist auf Erden, obgleich wir wissen, dass Gott ja, der Himmel ja eine andere Dimension ist. Da verstehen wir diese Symbolik. Da steigt etwas auf zu dem lebendigen Gott. Und die Leviten sind dafür zuständig, dass das Ganze auch funktioniert. Aber das ist die Symbolik dahinter. Dieser Gedanke, verstehen wir, der Weg. Aber damit ist es nicht getan, sondern es geht weiter. Ich lebe in der Gegenwart Gottes. Ich existiere in der Gegenwart Gottes. Gott will mein Leben verändern. Früher nannte man das Heiligung. Die Veränderung unseres Lebens. Heute hat man manche andere Begriffe. Zum Beispiel, ich will wachsen im Glauben. Ist ja auch richtig, kann man auch sagen. Manche sagen, ich will Jesus ähnlicher werden. Kann man auch sagen. Wobei das manchmal ein bisschen, sagen wir mal, pathetisch klingen könnte. Denn was bedeutet es denn, Jesus ähnlich zu werden? Das klingt ja immer so groß. Ich will Jesus ähnlich werden. Aber im Grunde genommen meint man ja, ich möchte, wenn irgendwie etwas da ist, möglichst so handeln, wie Jesus möglicherweise auch gehandelt hätte. Das ist ja so die Idee. Ich folge Jesus nach und dann überlege ich mir, wie hätte jetzt Jesus möglicherweise reagiert, was hätte Jesus jetzt möglicherweise gesagt und so möchte ich das nach Möglichkeit auch. Und früher gab es, ich weiß nicht, ob das noch Mode ist, diese Bänder, ne, was würde Jesus tun, so als Erinnerung. Ich habe nie so ein Band gehabt, aber ich kenne ganz viele, die hatten das und so. Ist, glaube ich, nicht mehr so ganz aktuell. Also Jesus ähnlich werden schon, aber nicht mehr mit so einem Band. Jesus bringt ans Licht und dann stehe ich im Gebet in diesem Heiligen. Ich bin zu Gott gekommen, weiß, dass er meine Sünden vergeben hat. So, und jetzt stehe ich eben in diesem Licht Gottes. Der zweite Zugang, der Weg und die Wahrheit. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Steht im Alten Testament. Großartig, gilt für uns natürlich genauso. Oder Psalm 25, Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. So, jetzt kommt der dritte Begriff im Bunde sozusagen. Nämlich das Leben, also der dritte Zugang der Stiftshütte. Jetzt habe ich mal ein Bild gefunden, wo wir dieses Zelt geöffnet sehen. Bei dem anderen Bild war das ja zu, da konnte man nicht reingucken. Bei dem hier können wir jetzt mal da reingucken. Also hier sehen wir das Heiligtum. Das war übrigens alles Zedernholz mit Gold überzogen. Das musst du dir mal vorstellen, mit Gold. Du kamst da rein, das glänzte alles von Gold. Hammer. Total krass. Jedenfalls, hier haben wir den siebenarmigen Leuchter. Hier haben wir den Schaubrottisch, übrigens auch mit dem Krug und dem Wein drin. Nicht nur die Schaubrote, muss man immer dazu sagen, weil das manchmal vergessen wird. So, und hier der Rauchopferaltar. So, und dann haben wir hier nochmal einen Vorhang. Das ist der Vorhang, der als Jesus starb im Tempel zerriss. Um den geht's. Das ist der Vorhang. Und dieser Vorhang bezeichnet eben das Leben. Warum? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Hinter diesem Vorhang ist das Allerheiligste. Da durfte auch kein Mensch rein, sondern nur einmal im Jahr am Yom HaKippurim, auch bekannt als Yom Kippur. Das ist der Tag der Bedeckungen oder der Tag der Bedeckung. Einmal im Jahr, eben an diesem großen Versöhnungstag, wie er auch heißt, der Hohepriester. Was hat der Hohepriester da gemacht? Also der Hohepriester ist sozusagen der Chefpriester. Ja, wir hören immer Hohepriester. Was bedeutet Hohepriester? Hohepriester, das ist der Chef aller Priester, der Oberste. Der durfte da rein. Aaron zu dieser Zeit, zur Zeit von Mose. Und da war die Bundeslade drin. Und diese Bundeslade stand für die Gegenwart Gottes. Da war nochmal ein Becher mit Manna drin. Aarons grünender Zweig, würde sich auch lohnen, darüber nochmal nachzudenken. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte mit dem grünen Zweig Aarons. Aber, und was das Wichtigste war, war natürlich alles wichtig, aber eben von zentraler Bedeutung, die beiden Tafeln mit den 10 Geboten. Die waren da drin. So, und das war der Ort sozusagen der manifestierten Gegenwart Gottes. Und da durfte kein Mensch rein. Und was man in Israel gemacht hat, war, dass man, wenn der Hohepriester da reingegangen ist, so ein Seil am Bein fest, hier unten so am Bein festgebunden hat, so ein Seil. Weil man weiß ja nicht, kommt er lebend wieder raus oder nicht. Wenn er irgendwas falsch macht, man weiß ja nie, ne? Brannte nichts an. Auf jeden Fall konnte man ihn dann gegebenenfalls an dem Seil wieder rausziehen. Weiß nicht, ob das hier vorgekommen ist, eine merkwürdige Idee, aber die gab es natürlich. Was ist der entscheidende Punkt? Warum leben? Weil das Allerheiligste steht für die Versöhnung durch sein Blut. Das knüpft übrigens nochmal beim Vorhof an, bei den Opfern. Aber hier haben wir jetzt eine ganz besondere Situation. Denn der Hohepriester hat praktisch mit dem Opferblut durch diese Zugänge gegangen und hat jetzt praktisch etwas Blut auf den Altar gesprengt, um damit zu repräsentieren, was Sündenvergebung bedeutet, nämlich die Vergebung der eigenen Sünden und für die des ganzen Volkes. Das war natürlich nur symbolisch, das war eine Repräsentation. Aber die war wichtig. Und deswegen Yom Kippur. Und im Alten Testament auch schon, Herr, vergib mir die unbekannten Sünden. Also das war praktisch wie so eine Art geistliche Generalamnestie. Und die Erfüllung davon sehen wir ebenfalls am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung. Versöhnung durch sein Blut. Jesus Christus ist sozusagen das Leben. Er selber, Gott selber, ist in Christus Mensch geworden und hat sich hingegeben für uns. Die Erlösung durch sein Blut. Gott selber bringt neues Leben durch seinen Geist hervor. Und Christus selber führt uns zum Vaterherz Gottes. Das ist der Grund, warum, als alles vollbracht war, der Vorhang zerriss und der Weg für jeden von uns frei ist. Nicht nur der hohe Priester, sondern der Vorhang war weg, er ist zerrissen. Und wir dürfen jederzeit direkt zum Vaterherz Gottes, dürfen direkt zu Gott, dürfen direkt ins Allerheiligste, direkt zum Herzen Gottes. Das ist das, was uns der Hebräerbrief schreibt. Dass wir direkt in seiner Gnade und Barmherzigkeit zum Thron der Gnade. Was ist das, wenn der Hebräerbrief schreibt Thron der Gnade? Das ist eine andere Bezeichnung für die Bundeslade, für den Deckel. Die nannte man auch Gnadenthron. Verstehen wir den Zusammenhang? Und wenn der Hebräerbrief sagt, dass wir zu dem Thron der Gnade gehen, dann bedeutet das nicht nur irgendein hoher Priester, sondern du kannst direkt zum Thron der Gnade gehen. Direkt, direkt zu Gott. Ohne Mittler, ohne hohe Priester, ohne Mose, ohne irgendeinen Vermittler. Weil der Vermittler ist Jesus. Jesus selber ist praktisch als dieser hohe Priester hineingegangen und hat sein eigenes Blut gegeben. Das ist diese geistliche Bedeutung. Und deswegen haben wir in Christus das ewige Leben. Der Vorhang ist zerrissen, das heißt auch, dass aus zwei Räumen nun ein Raum wird. Das heißt, der Raum der Gegenwart Gottes, das Heiligtum, ist verbunden mit dem Allerheiligsten, weil die Versöhnung immer da ist. Gnade und Wahrheit gehören zusammen, also die Wahrheit, siebenarmiger Leuchter und so. Und Gnade, Versöhnung, beides gehört zusammen. Ich werde ehrlich vor Gott, ich komme zu ihm mit dem, was mich bewegt, was mich belastet. Ich brauche ihm nichts vorzumachen. Und dann bin ich drin in diesem gemeinsamen Raum. Dann stehe ich vor Gott. Und Gott kennt mich. Er kennt mein Herz. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, was ich fühle. Er weiß, wie es mir geht. Er vergibt mir die Schuld und führt mich den Weg. Und so heißt es in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So ist Jesus der einzige und direkte Weg zum Vater. Und wenn wir uns jetzt mal so im Geiste vorstellen, du stehst vor dieser Stiftshütte, ja, dann ist das wie so eine Flucht, wie so eine Linie. Diese drei Vorhänge. Der erste und dann gehst du weiter, kommst auf den zweiten, dann gehst du durch und kommst auf den dritten. So diese Linie, diese Schritte. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das gilt, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann nimm ihn im Glauben an. Dann vollzieht sich das. Dann kommst du auch in diesen Raum der Gegenwart Gottes, über den wir gesprochen haben. Aber auch wenn du Jesus kennst. Jedes Gebet, das wir sprechen, jeder Gottesdienst, jeder Zugang ist im Grunde genommen markiert durch diesen Dreischritt. Immer dann, wenn wir zu Gott kommen, gehen wir diesen Weg. Weg, Wahrheit und Leben. Diese drei Dinge gehören sozusagen immer zusammen, wenn wir zu Gott kommen, und die vollziehen sich durch Jesus. Jesus ist der Weg zu Gott. Er schenkt neues Leben. Leben aus der Gegenwart Gottes, Leben aus der Gnade und Vergebung. Gott segne euch. Amen.